Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Explosion in Beirut ist jetzt über einen Monat her. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sind in einem Hafenspeicher explodiert. Knapp 200 Menschen starben, 6500 wurden verletzt und 300.000 Menschen sind nun obdachlos. All das inmitten einer Pandemie und während einer massiven Wirtschaftskrise. Dennoch läuft der Wiederaufbau der zerstörten Viertel. Und da geht es auch um die Sorge, was aus dem historischen und aus dem kulturellen Erbe der letzten Jahrhunderte wird. Daniel Böhm berichtet aus Beirut.
Baulärm, es ist der Sound der Hoffnung. Einen Monat nach der Explosion, die halb Beirut in Schutt und Asche gelegt hat. Auch im SIP, im Viertel Jemaise, wird gearbeitet. Im Mippencafé reparieren Handwerker die kaputten Fenster. Die Theke steht schon wieder. So richtig freuen kann sich Mustafa Daktuk, der Manager, aber nicht.
Ich habe nie geweint, aber im letzten Monat habe ich dauernd geheult. Stell dir vor, du wächst auf, ohne Glaube, ohne Hoffnung. Du weißt, die Dinge werden wieder okay sein, aber emotional bist du kaputt. Du hast keine Hoffnung, keine guten Orte, keine Stimmung mehr. Alles ist kaputt.
Mustafa zeigt mir die Straße vor seinem Café. Hier standen die schönsten Häuser von Beirut, alte Sandsteinbauten, oft über 100 Jahre alt. Jetzt sind sie zerstört. Hinter zerbrochenen Rundbogenfenstern klaffen leere Löcher. Die Explosion hat das architektonische und kulturelle Erbe von Beirut schwer beschädigt. Für die Stadt sei das ein immenser Verlust, erklärt mir Mazen Moore, ein junger Architekt.
Durch die Explosion hat Beirut einen Teil seiner Identität verloren. Gerade die schwer beschädigten Viertel waren berühmt für ihre kleinen Häuser und sahen aus wie Beirut vor 100, 200 Jahren. Wird dieser Teil ausgelöscht, dann geht die Stadt verloren. Denn sie besteht ja aus den Menschen und den Gebäuden. Nimmst du die Gebäude weg, ist die Hälfte der Identität verloren.
Gemeinsam mit Freunden hat Mazen ein Lagezentrum aus dem Boden gestampft. Von hier aus schickt er Handwerkerteams in die zerstörten Häuser. Ohne freiwilligen Einsatz geht in Beirut nichts. Der Staat ist korrupt und bankrott. Die Wirtschaft steckt in einer Krise. Zwar hat der Libanon jetzt eine neue Regierung, aber das, sagt Mazen, wird auch nichts ändern.
Das sind alles Marionetten. Jetzt haben sie eine völlig unbekannte Figur zum Premierminister gemacht. Eine Marionette. Denn er kann doch sowieso nichts entscheiden. Er ist doch völlig abhängig von den alten, mächtigen Parteien.
Kein Wunder wollen immer mehr junge Libanesen noch weg. Das trifft vor allem die Kunst- und Kulturszene, die Beirut bisher so besonders gemacht hat. Auch Mustafa, der Manager des Café SIP, war Teil davon. Jahrelang trat er als Drag Queen auf. So etwas war im Nahen Osten nur in Beirut möglich. Jetzt hat auch er den Glauben an seine Stadt verloren.
Ich habe keine Hoffnung mehr. Die meisten jungen Libanesen versuchen alles und erreichen nichts. Sogar die Studenten können ihr Studium nicht mehr bezahlen, geschweige denn Jobs finden. Schuld ist die korrupte Regierung. Sie lässt uns keine andere Wahl, als wegzugehen.
Der Baulärm in Beirut, der wird vielleicht bald schon von einem ganz anderen Sound abgelöst, dem der Stille.
Zu heftigen Explosionen, wenn auch nicht im Ausmaß wie in Beirut vor ein paar Wochen, ist es in der Geschichte immer wieder gekommen. Zum Beispiel im September 1921. Da kam es im BASF-Werk in Oppau in Ludwigshafen zu einer Katastrophe. Also vor so ziemlich genau 99 Jahren. Was war passiert? Ein Silo mit chemischem Dünger explodierte und genau wie in Beirut spielte auch dort Ammoniumnitrat eine Rolle. Heiner Wember mit den Stimmen einiger Zeitzeugen über das Unglück von damals.
Am 21. September 1921 fuhr ich wie jeden Morgen zusammen mit meinem Bruder mit dem Lokalbähnchen nach Ludwigshafen. Dort gingen wir beide zur Schule.
Um 7.31 Uhr steigt die 12-jährige Meta Abelt aus dem Zug. Alles ist wie immer. 10 Kilometer rheinabwärts rauchen 4 gigantische Schlote. Das Werk Oppau der BASF. Gelber Dunst liegt über den Backsteinbauten. Eine faszinierende Fabrik. Dort macht man aus Luft Kunstdünger. Auf die Idee ist noch vor dem Krieg Fritz Haber gekommen. Er schaffte es im Labor mit großer Hitze, einem enorm hohen Druck im Kessel und einem Katalysator, der Luft Stickstoff zu entziehen. Dafür bekam er den Nobelpreis. Karl Bosch, ein junger, begnadeter Tüftler, hat Havers Idee in eine Fabrik umgesetzt, in Oppau. Eine Meisterleistung. Bosch ist inzwischen Chef der BASF. Ein Mann, der von der Chemie fasziniert ist und seine Mitarbeiter für die Chemie begeistern kann.
Überhaupt waren die Sonnabende sehr ideenreich. Am Freitagabend hatte Bosch Kegelabend, der meist recht alkoholisch verlief. Und am Sonnabend war er dann meist besonders angeregt und voll von Ideen.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist Oppau fertig geworden. Doch nach Kriegsbeginn kam der Stickstoff nicht auf die Felder, sondern in Sprengstofffabriken. Dort machte man aus dem Stickstoff Granaten und Schießpulver für die Front. Nun, 3 Jahre nach dem Krieg, wird der Stickstoff längst wieder an Bauern verkauft. Der Dünger heißt Ammoniaksulfat-Salpeter. In einem Oppauer Silo liegen davon allein 4000 Tonnen. Inzwischen ist es 7.32 Uhr, Schichtwechsel. Hunderte Arbeiter strömen rein ins Werk, hunderte raus.
Da hat es dann auf einmal fürchterlich geknallt und es hat sich auch ein bisschen verfinstert. Die ganzen Schaufenster, war alles zertrümmert, ganze Glasberge haben da gelegen. Und die Geschäftsinhaberinnen, die sind mit dem Morgenrück da rumgerannt. Und zwar eine furchtbare Hektik und kein Mensch hat gewusst, was los ist.
Das Silo mit 4000 Tonnen Dünger ist explodiert. Übrig ist nur ein Riesenkrater. Maschinenteile fliegen kilometerweit durch die Luft. Über den Ort Oppau fegt eine gewaltige Druckwelle.
Mein Vater, der ist wie immer auch kurz vor 7:30 weggegangen, wo er war. Das war ein Eckhaus, ein Friseurladen. War auf beiden Seiten war eine Tür zum Geschäft. Und da ist er in die eine Tür reingeflogen, durchs ganze Geschäft durch und auf der anderen Seite raus. Es ist ihm aber nichts passiert. Nur der Hut war weg.
Meta Abels Vater hatte Glück, ihre Mutter nicht.
Wie ich die Straße unterauf ging, da habe ich ja schon gesehen, dass die Häuser zerstört waren. Und da haben mich so 3, 4 Frauen in Empfang genommen und haben mir dann gesagt, was mit meiner Mutter ist, dass meine Mutter tot ist.
561 Menschen sterben bei diesem Unglück, Tausende werden verletzt. Die Krankenhäuser in Mannheim und Ludwigshafen sind total überfüllt. Die Explosion war so gewaltig, dass die Erde bebt und selbst im 80 Kilometer entfernten Frankfurt Fensterscheiben zerspringen. Auf dem Ruinenfeld der Oppauer Fabrik steht beißender, stinkender Qualm, brennend Trümmerhaufen. Zwischen den eingestürzten Fabrikbauten spielen sich grauenvolle Szenen ab.
Eine Frau entdeckte die kopflose Leiche ihres Mannes und schluchzte herzerschütternd. Ein Arbeiter brachte in einem Eimer 2 Köpfe herzu und suchte sie dem Leichnam anzupassen. Die Frau trieb ihn weg und schrie ihm zu, ihr Mann hätte einen anderen Kopf gehabt.
Immerhin bleiben die Überlebenden nicht allein. In ganz Deutschland wird für die Opfer gesammelt. Zur Trauerfeier kommt Reichspräsident Friedrich Ebert. BASF-Chef Karl Bosch ist tief erschüttert. Er, der Optimist, hat hier drastisch die Gefahren der Chemie vorgeführt bekommen.
Gerade der Stoff, der bestimmt war, Millionen unseres Vaterlandes Nahrung zu schaffen und Leben zu bringen, den wir seit Jahren hergestellt und versandt haben, hat sich plötzlich als grimmiger Feind erwiesen aus Ursachen, die wir nicht kennen.
Ursachen, die für immer unklar bleiben. Bosch handelt trotzdem. Nach 3 Monaten nimmt die Anlage Oppau der BASF bereits ihre Produktion wieder auf. Bosch lässt die chemische Zusammensetzung des Stickstoffs so ändern, dass der Kunstdünger in Zukunft nicht mehr explodieren kann.
Der Regisseur Günter Jeschonek wurde 2 Jahre vor dem Mauerfall aus der DDR ausgebürgert. Und zuvor, 1984, inszenierte er am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg das Stück »Stadt ohne Liebe«, eine politische Märchengroteske von Lew Ustinow. Beteiligt waren Schülerinnen und Schüler einer Russischklasse, die im Programmheft darüber geschrieben haben, wie sie sich Senftenberg im Jahr 2000 vorstellen. 2020 hat Günter Jeschonek sie wieder getroffen. Sie gehören der Generation an, die gerade erwachsen wurde, als die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung alles veränderten. Wie sind sie mit dieser Zeit, mit diesen Umbrüchen umgegangen und wie ist dann ihr Leben verlaufen? Wir begleiten Jeschonek auf seiner Reise in den Zeitfragen. Alle Begegnungen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de und Teil 10 hören wir jetzt.
Mein Name ist Yvonne Mietner. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und lebe in Lauchhammer. Und mein Arbeitsort ist Karlau. Ja, und so pendle ich jeden Tag von Lauchhammer nach Karlau. Ich arbeite bei einer Behörde, das ist der Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Dort bin ich tätig in der unteren Bauaufsichtsbehörde und arbeite dort in der rechtlichen Bauaufsicht.
Yvonne Mietner begann 1991 ihr Fachhochschulstudium, das sie als Diplom-Verwaltungswirtin abschloss. Seit 26 Jahren ist sie als angestellte Sachbearbeiterin tätig und setzt sich mit diffizilen Widerspruchsbearbeitungen und dem komplexen Baurecht auseinander. Letztlich trifft sie die behördlichen Entscheidungen. Warum ist sie dann keine Beamtin?
Nach Abschluss des Studiums wollte der Landkreis damals nicht dieses Beamtenverhältnis weiterführen, sondern hat uns einen Arbeitsvertrag im Angestelltenverhältnis angeboten. Ja, was ich auch angenommen hatte. Ist nicht jeder Fall wie der andere. Es gibt immer wieder kniffligere Sachen. Und ja, von der Sache finde ich es auch nicht langweilig über die Jahre.
1988, nach der 10. Klasse, hatte sich Yvonne Mietner mit ihrem sehr guten Schulabschluss für eine dreijährige Berufsausbildung zur Elektrikerin mit Abitur beim Braunkohlenkombinat Lauchhammer beworben. Denn sie wollte gern zur Handelsmarine.
Meine Idee war eigentlich, die Welt zu sehen, mit den Gegebenheiten in der DDR ja nicht ohne weiteres möglich. Zum einen war mal so ein Gedanke, Stewardess oder dann eben zur Marine. Für Stewardess war ich zu klein, da gab es Mindestmaße. Also wurde dann doch dieser Wunsch mit der Marine, und das Wasser und Meer habe ich schon immer geliebt. Ja, und deshalb habe ich dann meine Ausbildung als Elektriker mit Abitur begonnen. Ich wollte in die Richtung Funkerheit gehen. Und da hätte man dann halt noch ein Studium hinterher gebraucht. Und im Vorfeld braucht man eben einen elektrotechnischen Beruf. Und so bin ich nach Lauchhammer gekommen.
Den Abschluss machte Yvonne Mietner 3 Jahre später. Aber ihr Berufsweg verlief nach der deutschen Einheit dann doch ganz anders.
Ich war fertig mit der Ausbildung und da war ja die Wende schon eingeleitet. Mir war dann auch klar, dass ich nicht unbedingt diesen Berufswunsch weiterverfolgen werde, weil mir ja auch so die Welt jetzt offen stand. War ich dann mit dem Abschluss als Elektriker erstmal 2 Monate arbeitslos. Man musste ja sich erstmal selber finden, was will man denn eigentlich so richtig? So ein bisschen orientierungslos war ich schon, ne? In den 2 Monaten, die ich dann arbeitslos war, war es halt einfach Zufall. Mein Mann hatte damals schon bei der Stadt angefangen und arbeitete im Sportamt. Und da brachte er mir einfach mal die Tageszeitung mit. Und die habe ich durchgeblättert. Und dort stand die Annonce vom damaligen Landkreis Senftenberg. Wir bilden aus Beamtenlaufbahn für den gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst. 3 Jahre Studium. So, boah, das fand ich gar nicht mal so uninteressant. Und dann habe ich meine Bewerbung geschrieben am selben Tag und habe mich ins Auto gesetzt und habe die nach Senftenberg gebracht. Ja, und so hat das angefangen.
Yvonne Mietner war eine talentierte Sportlerin. Sie hatte sich in mehreren Sportarten ausprobiert, blieb aber dem Seesportmehrkampf treu, den sie leidenschaftlich betrieb.
Dann hatte ich durch meine Klassenkameraden auch so mitbekommen, ach, da gibt es Seesport. Das fand ich interessant deshalb, weil es breit gefächert war. Es war Laufen dabei, es war Schwimmen dabei, es war Schießen dabei, Wurfleine werfen und diese Gemeinschaftsdisziplin, dass wir gesegelt sind mit so einem Kutter, 2 Master und Fock dazu. Und da habe ich mich dann zuletzt auch super aufgehoben gefühlt. Mit der Mannschaft hatten wir das tatsächlich auch zu DDR-Meister geschafft und auch Vize waren wir. Also der Senftenberger Seesport war in der DDR ganz gut vertreten.
Kohlenstaub gehörte in der gesamten Region zur Normalität. Auch beim Schwimmen in dem riesigen Senftenberger See musste man sich an den Ufern durch einen schwarzen Teppich kämpfen. Welche Erinnerungen hatte Yvonne Mietner an dieses Bild, an die Gerüche?
Ich bin ja dann nach Lauchhammer gezogen, auch der Liebe wegen. Lauchhammer hatte 6 Brikettfabriken und eine Kokerei. Und dadurch habe ich wirklich noch diesen Kohlestaubgeruch für mich so in der Nase. Und ich merke es ganz extrem, gerade wenn man aus dem Urlaub kommt. Wir verreisen gerne in südliche Länder, ans Meer. Und dann rieche ich das tatsächlich. Rieche ich es heute noch? Ich rieche die Kohle. Das war das, was man halt erlebt hat. Das war wirklich so. Und der See, die Oberfläche war eben schwarz oder leicht schaumig. Und wenn es im Winter geschneit hat, dann war es nicht lange weiß.
Yvonne Mietner ist die einzige aus ihrer Klasse, die als Jugendliche mehrmals die Staatssicherheit zu spüren bekam. Der Grund: ihre Tante hatte einen Ausreiseantrag gestellt.
Wir hatten regen Kontakt, weil sie halt auch 2 Kinder hatten. Wir waren auch so ungefähr in einem Alter. Meine Eltern haben dann ab einem gewissen Stadium uns da auch mit einbezogen und darüber berichtet, dass eben so ein Antrag gestellt ist und dass das jetzt passieren kann, dass Knallfall sie dort einen Bescheid kriegen und dann innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden raus aus der DDR müssen. Und wir waren da auch geschockt.
Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, aber nicht vergessen. Ihre Tante verbringt seit der deutschen Einheit mit ihrer Familie oft den Sommerurlaub in Senftenberg. Welche Bilanz kann Yvonne Mietner für sich ziehen?
Ich habe in einer Zeit, wo viele Schwierigkeiten hatten, Fuß zu fassen, hier einfach in der Region meinen Weg gefunden, hatte meinen sicheren Arbeitgeber und konnte mich auch da beruflich weiterentwickeln. Nicht? Weiterentwickeln heißt für mich nicht unbedingt in der Karriereleiter aufzusteigen, sondern einfach für sich selbst so seinen Weg zu machen. Ne? Ich bin mit dem zufrieden, wie es ist.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.